Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Nein heißt nein. Seit 3 Jahren gilt dieser Grundsatz in unserem Sexualstrafrecht. Bei einem Übergriff kommt es nun nicht mehr darauf an, ob mit Gewalt gedroht oder diese angewendet wurde. Wenn das Opfer die sexuelle Handlung nicht gewollt hat, ist das strafbar. Dennoch bleibt, dem Täter muss ein sexueller Übergriff eindeutig nachgewiesen werden. Und das ist ein wichtiger Grund, warum viele Verfahren nach wie vor eingestellt oder die Angeklagten freigesprochen werden. Peggy Fiebig berichtet.
Es ist nicht einfach für mich, es auf Deutsch zu erzählen, aber es ist sehr wichtig. Es ist eine deutsche Geschichte und deshalb will ich diese Geschichte auf Deutsch erklären.
In einem Café im Berliner Bezirk Neukölln. Joanna Lusson sitzt hinten in der Ecke. Die 32-jährige französische Journalistin hat kürzlich in einer Tageszeitung ihre Geschichte öffentlich gemacht. Sie wurde vergewaltigt. Vermutlich hatte ihr der Täter vorher K.O.-Tropfen in den Wein gemischt.
Ja, so wir waren im Restaurant mit meiner Freundin und es war ein relativ normaler Abend. Wir haben Tapas aus Spanien gegessen und Wein getrunken. Es war eine gemütliche Atmosphäre.
Als die Frauen zum Rauchen aus dem Restaurant gingen, trafen sie auf einen jungen Mann.
Er war ganz normal. Er rauchte. Und meine Freundin rauchte auch und ich war da. Wir reden, es ist ein normaler Abend in einer großen Stadt in Europa.
Doch irgendwann ist nichts mehr normal. Im Restaurant bestellt der Mann Wein, auch für Joanna. An das, was danach passierte, kann sie sich nicht erinnern. Totales Blackout. Am nächsten Morgen gegen 7 wacht sie auf. In einem fremden Bett, in einer fremden Wohnung. Nackt.
Und ich habe eine sehr, sehr seltsam Gefühl, wie ich war in einem großen Flugzeug. Mein Kopf, alles in meinem Körper ist seltsam.
Auch der Mann aus dem Restaurant liegt in dem fremden Bett, in der fremden Wohnung. Sie fragt ihn, ob sie miteinander geschlafen hätten. Ja, natürlich, sagt er.
Er war sehr entspannt, als alles normale war. Und er war nicht überrascht, dass ich hatte keine Erinnerungen über diese Nacht.
Joanna zieht sich an und geht nach Hause. Sie ist wie gelähmt. Erst nach und nach realisiert sie, was passiert ist. Sie geht zum Arzt, der sie in die Notaufnahme schickt. Von dort wird die Polizei informiert. Ihr Blut wird getestet, ihr Urin.
Es ist aber zu spät, um K.O.-Tropfen festzustellen. Ich habe zu langsam reagiert. Sie sind nur bis maximal 12 Stunden, nachdem sie in der Körper gelangt sind, nachweisbar.
Mehrfach sagt Joanna aus. Wieder und wieder muss sie die Geschichte erzählen, bei der Polizei, bei der Staatsanwaltschaft. Die stellt letztendlich das Verfahren ein. In dem Brief der Staatsanwaltschaft heißt es sinngemäß, dass die von den Ärzten festgestellten Verletzungen im Intimbereich zwar Zeichen eines ungewünschten Verkehrs sein könnten, es aber nicht zwangsläufig sind. Es gebe damit keine stichhaltigen Beweise, dass der Sexualkontakt nicht einvernehmlich erfolgt sei. Damit endet das Verfahren. Joanna beschließt, nicht weiter zu kämpfen.
Also meine Anwältin schreibt mir, wir können weitermachen, aber es kostet Geld. Die Erfolgschancen sind fast null.
Fälle wie dieser sind eher die Regel als die Ausnahme. Nur etwa 25% der angezeigten Sexualstraftaten landen letztendlich bei Gericht. Der Rest wird vorher eingestellt, sagt Sebastian Büchner, Staatsanwalt in Berlin.
Und dann haben wir nochmal die Situation, dass eben in den Gerichtsverfahren es natürlich auch zu Freisprüchen dann noch kommen kann. Das ist, wenn ich es richtig überblicke, in etwa 20-25% der Fälle tatsächlich der Fall. Aber eben umgekehrt in 75% der Fälle folgt irgendeine gerichtliche Sanktion.
Das Hauptproblem für die Strafverfolger? Es ist gerade bei Sexualstraftaten häufig schwierig, die Straftat nachzuweisen. Oft steht Aussage gegen Aussage. Und da dann das Prinzip in dubio pro reo im Zweifel für den Angeklagten gilt, wird eben nicht angeklagt, wenn es keine eindeutigen Beweise gibt. Und an diesem grundsätzlichen Problem hat sich auch nach der Rechtsreform von 2016 nichts geändert. Damals wurde das Prinzip Nein heißt Nein, im Gesetz verankert. Ein sexueller Übergriff ist seitdem nicht mehr nur strafbar, wenn der Täter Gewalt oder Drohungen anwendet, sondern auch, wenn lediglich ein entgegenstehender Wille der anderen Person erkennbar war, über den sich der Täter hinweggesetzt hat. Allerdings ist in diesen Fällen eine Beweisführung häufig noch schwieriger. Nochmal Sebastian Büchner.
Das ist in der Tat relativ schwierig zu vermitteln, auch sozusagen gerade dann, wenn eben Opfer einer Sexualstraftat dann eben auch ein bisschen kritischer befragt werden.
Carola Kleines, Beraterin bei LARA, der Berliner Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Frauen. Seit Beginn der Debatte um Nein heißt Nein kommen deutlich mehr Frauen zu ihr, sagt sie. Und dabei geht es unter anderem auch darum, Frauen darauf vorzubereiten, dass eine Anzeige gegebenenfalls ins Leere laufen könnte.
Natürlich ist es für die meisten Frauen, wenn sie da durchgehen und dann kommt es entweder zu einer Einstellung oder dann sogar zu einem Freispruch, das ist sehr, sehr bitter. Das ist bitter, das tut weh, das fühlt sich enorm ungerecht an und ich versuche aber, sie dahingehend zu bestärken, dass es eben nicht auf das Ergebnis ankommt, sondern dass sie in eine Position treten, in der sie aus der Opferrolle rauskommen. Sie sagen, dieser Übergriff, diese Gewalt, das ist nicht meine Privatsache. Das heißt, ich versuche die Frauen dahin zu orientieren, dass das Empowerment darin besteht, dass sie den Mund aufmachen.
Auch die Berliner Rechtsanwältin Christina Klemm, die seit vielen Jahren von Sexualstraftaten betroffene Frauen vertritt, muss ihre Mandantinnen regelmäßig auf die geringen Erfolgsaussichten hinweisen. Sie meint allerdings, dass man die niedrigen Anklage- und Verurteilungsraten nicht einfach hinnehmen sollte. Ermittlungsbehörden und Justiz müssten personell aufgestockt werden. Bisher fehle es hier an den notwendigen Kapazitäten, um die Verfahren effektiv und in angemessener Dauer zu erledigen, sagt sie. Aber auch in den Köpfen muss sich etwas ändern.
Wenn man mehr Bewusstsein, mehr Wissen auch über sexualisierte Gewalt hätte, würde man anders damit umgehen. Deswegen kann man auch bei Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen käme man meines Erachtens zu mehr Verurteilungen, als wir das heutzutage haben.
Zu sehr würden in der Gesellschaft und auch in den Gerichtssälen noch Mythen kursieren, wie das der Frau, die erobert werden wolle, wenn nötig auch mit Gewalt. Dass eine Frau eigentlich Ja meint, wenn sie Nein sagt. Oder dass Frauen Männer wegen Vergewaltigung anzeigen, weil sie sich rächen wollen. Spielen solche Mythen vor Gericht eine Rolle, ist das sogar ein Verstoß gegen internationales Recht, erklärt Leonie Steinl. Sie ist Vorsitzende der Deutschen Strafrechtskommission des Deutschen Juristenbundes DJB und ihrer Ansicht nach sind Klischees und Vorurteile noch allzu oft im Bewusstsein von Ermittlern und Richtern verankert. Der DJB fordert deshalb eine bessere Fortbildung von Polizei, Staatsanwaltschaften und Justiz.
Also es braucht noch mehr, damit das wirklich in den Köpfen aller, auch in den Köpfen der RechtsanwenderInnen ankommt. Also unsere gesellschaftliche Wahrnehmung ist doch sehr geprägt von Geschlechterstereotypen, aber auch eben von Sexualitäts- und Vergewaltigungsmythen. Das sieht man in der Unterhaltungsindustrie, das sieht man in den Medien. Und das gilt vielmehr, die offen zu legen und auch ganz klar zu benennen und auch eben in den Urteilen zu sehen oder in den Entscheidungen von Gerichten, wo sie sich vielleicht widerspiegeln, das auch kritisch zu hinterfragen.
Aber die Debatte um die Sexualstrafrechtsreform und die anschließende Diskussion um MeToo haben auch schon einiges bewirkt. Das Thema sexualisierte Gewalt ist in der gesamtgesellschaftlichen Diskussion angekommen. Nochmal Rechtsanwältin Christina Klemm.
Deswegen würde ich schon sagen, das war eine richtige und sinnvolle Veränderung des Gesetzes. Es ist nur noch nicht alles gut. Also man muss sagen, es muss noch ganz viel geschehen und das sind aber faktische Probleme, die gelöst werden. Das ist im Moment nicht ein gesetzliches Problem, sondern man muss besser mit größerer Kompetenz ermitteln und letztlich auch urteilen.
Die Rechtsanwältin Christina Klemm zum neuen Sexualstrafrecht. Bei den Sexualstraftaten ist in den letzten Jahren das Thema Gruppenvergewaltigung mehr in den Blick der Öffentlichkeit geraten. Im vergangenen Jahr gab es wieder einige spektakuläre Prozesse. Allerdings ist die Wahrheitsfindung dabei besonders schwierig, steht doch häufig Aussage gegen Aussage. Und nicht selten spielen im Gerichtssaal Klischees und Mythen zum Geschlechterverhalten eine Rolle, wie Timo Stukenberg berichtet.
Ein Donnerstag im November 2019. Verhandlungspause am Landgericht Bielefeld. 9 junge Männer in Jeans, Sneakers und Pullovern, die Haare an den Seiten ganz kurz rasiert, sitzen in kleinen Gruppen in der Halle vor dem Gerichtssaal 1. 3 von ihnen sollen laut Anklage 2 Jahre zuvor eine 14-Jährige bei einer Party in einem Keller zum Oralsex gezwungen haben. Mehrere Handyvideos, die an dem Abend gedreht wurden, sollen diese mutmaßliche Gruppenvergewaltigung belegen. Die übrigen, durchweg männlichen Partygäste, sind wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagt. Sexualdelikte gehören, was die Beweislage angeht, zu den kompliziertesten Verfahren. Das Gericht muss dabei viele Fragen klären, nicht zuletzt auch die, ob die sexuellen Handlungen wirklich gegen den Willen der mutmaßlichen Opfer stattgefunden haben. Oft spielen dabei allerdings auch Klischees eine Rolle. Zum Beispiel, wenn es bei dem Prozess in Bielefeld um den Kleidungsstil des Mädchens und deren bisherige sexuelle Aktivitäten geht. Da werden Fragen gestellt, die eine Mitschuld suggerieren können. In der Verhandlung vor dem Landgericht scheint das niemanden zu stören. Das Motiv der mutmaßlichen Täter wird in der Anklageschrift nicht genannt, sei aber naheliegend, sagt der Pressesprecher des Landgerichts Giesgard Eisenberg.
Wenn man sich hier den vorgeworfenen Sachverhalt anschaut, kann man davon ausgehen, dass halt sexuelle Lustbefriedigung als erstes Motiv im Raum steht.
Sexuelle Lustbefriedigung im Rahmen einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung? Die Angeklagten werden nach 14 Verhandlungstagen von den Hauptvorwürfen, unter anderem der Vergewaltigung, freigesprochen. Laut dem Gericht konnte nicht zweifelsfrei bewiesen werden, dass die Handlungen gegen den Willen des Mädchens stattgefunden hatten. Der Bielefelder Prozess steht in einer Reihe von Gruppenvergewaltigungsprozessen, die im vergangenen Jahr viel Aufmerksamkeit bekommen haben. In Freiburg, Mülheim, Krefeld, Berlin ging und geht es in umfangreichen Prozessen um ähnliche Vorwürfe. Zwischen 300 und 600 Gruppenvergewaltigungen registriert die Polizei laut einem Forschungsbericht des Bundeskriminalamts vom Mai 2019 jährlich. 2017 waren es 380. In 97,5% dieser Fälle hätten die Täter ein sexuelles Motiv, heißt es in dem Bericht weiter. Doch was bedeutet es, dass es dabei um Sex gegangen sein soll?
Ich glaube, die wollten Sex auf eine ganz spezielle Art und Weise, nämlich auf eine gewalttätige Art und Weise,
sagt Laura Wolters. Die Soziologin untersucht am Hamburger Institut für Sozialforschung die Abläufe und Dynamiken von Gruppenvergewaltigungen. Dafür wertet sie Unterlagen von Fällen in Hamburg und Köln, aber auch aus Indien und den USA aus. Ein Ergebnis: In vielen Fällen reden die Täter während der Tat mit den Opfern. Das diene den Tätern nicht zuletzt dazu, die Situation zu kontrollieren.
Die versuchen, dem Opfer zu vermitteln, dass eigentlich ja mit jeder Faser seines Körpers weiß, das ist gerade falsch und ich will es nicht und der tut mir etwas an, die Situationsdeutung zu verschieben hin zu vielleicht ist das auch doch normal.
Die Täter tun so, als wäre das, was sie ihren Opfern antun, normal. Was aber ist noch normaler Sex und was ist schon Gewalt? Was strafbar? Oft ließen sich Gewalt und Sexualität nicht strikt voneinander trennen, selbst bei einer Gruppenvergewaltigung, sagt Wolters. Und sei es nur deshalb, weil die Gewalt die Täter errege.
Weil auch da ist ja die Frage, was machen wir jetzt eigentlich gerade? Verstehen wir das, was wir hier miteinander machen und die Grenzen, die wir setzen, als einen furchtbaren Akt von Gewalt? Oder deuten wir das irgendwie anders?
Dabei nutzen die Täter laut der Gewaltsoziologin mehrere Argumentationsmuster, um ihre Tat zu legitimieren. Zum Beispiel in Form einer vermeintlich gerechten Strafe. Die Schuld, die das Opfer auf sich geladen haben soll, soll demnach mit der Gruppenvergewaltigung sanktioniert werden. In einem Beispiel aus Indien, das Laura Wolters untersucht hat, haben die Täter die Frau dabei getötet.
Die haben eine bestimmte Vorstellung davon, wie Geschlecht und Sexualität gelebt werden kann. Und wenn diese Frau, die ist eine junge Frau, die gehen abends aus, die sind nicht verheiratet, das Pärchen kommt gerade aus dem Kino und die sagen, das ist einfach nicht statthaft, was ihr macht, ne? So solltet ihr nicht sein. Weil das freizügig ist, weil das irgendwie nicht ehrenhaft ist und so weiter. Und das sind Figuren, die mit Sicherheit in Indien anders funktionieren als hier, die wir hier aber auch kennen, in dem Moment, in dem von Schlampen geredet wird und so weiter.
Sehr selten, so Wolters, geben die Täter vor sich selbst und dem Opfer zu, dass das, was gerade passiert, eine furchtbare, durch nichts zu rechtfertigende Gewalttat sei.
Und das ist, was wir eigentlich immer sehen, dass es so eine Umdeutung gibt. Dass es eine Deutung gibt als das Opfer, dem wir das gerade antun, die verdient das. Oder wir haben gerade Spaß miteinander. Oder wir haben ja gerade Sex miteinander.
Der Satz, du willst das doch auch, stehe geradezu sinnbildlich für diese Umdeutung, gegen die sich das Opfer in der Situation häufig nicht wehren kann, sagt Wolters. Ermöglicht werde diese Umdeutung durch eine Grauzone bei sexuellen Handlungen, die vielleicht nicht einvernehmlich sind, die aber auch nicht als sexualisierte Gewalt bewertet werden. Jedenfalls nicht in der noch immer weit verbreiteten Vorstellung über die Geschlechterrollen beim Sex.
Sex ist etwas, was Frauen geben und Männer nehmen und was im Zweifelsfall eben ist, was Frauen eher so ertragen, damit es Männern gut geht.
Mit der Reform des Sexualstrafrechts im deutschen Gesetz sollte es leichter werden, sich gegen dieses Muster zumindest juristisch zu wehren. Die Rechtsanwältin Christina Klemm war Mitglied der Kommission zur Reform des Sexualstrafrechts, auf deren Empfehlung vor 3 Jahren der Grundsatz Nein heißt Nein im Strafgesetzbuch verankert wurde. Doch die Realität im Gerichtssaal hinke dem Anspruch immer noch hinterher, sagt sie.
Da gibt es so viele Bilder im Kopf der Verfahrensbeteiligten. Und das ist in den Gerichten immer noch und bei allen Verfahrensbeteiligten zum Teil eben noch so rückschrittlich, dass man es kaum fassen kann, mit welchen Geschlechterstereotypen dort gearbeitet wird.
Solche Stereotypen kommen bei allen Sexualdelikten zum Tragen. Von sexualisierter Gewalt in intimen Partnerschaften bis hin zu Gruppenvergewaltigungen, meistens zum Nachteil der Betroffenen. Allein im Gerichtssaal lassen die sich nicht aufbrechen. Und dieser Prozess brauche Zeit, sagt Soziologin Laura Wolters.
Es gibt eine scharfe Trennung zwischen Sexualität, die ich gut finde, und die ich nicht will, und deswegen muss ich sie auch nicht mitmachen. Das fangen wir erst ganz, ganz langsam an, unseren jungen Menschen zu vermitteln.
Ein Bericht von Timo Stukenberg war das.